Deutschlandfunk, Andruck.
Mit Melanie Longerich, herzlich willkommen zum Magazin für politische Literatur. Am kommenden Donnerstag ist es endlich wieder soweit. In Leipzig öffnet die Buchmesse ihre Türen und Verlage und Autoren präsentieren dort die Neuerscheinungen des Frühjahrs. Das Buch »Die Zukunft ist Geschichte« der russisch-amerikanischen Journalistin Mascha Gessen, das dort den Leipziger Buchpreis zur europäischen Verständigung erhalten wird, haben wir Ihnen bereits vorgestellt. Aber es gibt noch viele andere Bücher, die das Lesen lohnen. Einen kleinen Stapel davon haben wir heute für Sie vorbereitet. Ganz oben auf liegt ein Buch, das in der deutsch-deutschen Geschichte nach Antworten dafür sucht, warum Nationalismus, Populismus und Fremdenfeindlichkeit wieder Konjunktur haben. Zur rechten Zeit lautet der Titel und verfasst haben es der Historiker Norbert Frey und einige seiner Mitarbeiter beim Jena Center Geschichte des 20. Jahrhunderts. Außerdem bei Andruck stellen wir Ihnen das Buch der Kommunikations- und Politikwissenschaftlerin Andrea Römmele vor, die darin eine neue Streitkultur in Politik und Gesellschaft fordert. Und das Buch von Horst Teltschik, dem langjährigen Vorsitzenden der Münchner Sicherheitskonferenz. Russisches Roulette – Vom Kalten Krieg zum Kalten Frieden lautet der Titel und wird pünktlich zur Buchmesse erscheinen. Der Kalte Krieg, oder besser gesagt eines seiner letzten Geheimnisse, hat auch einen Autor beschäftigt, der unter dem Pseudonym Alexei Rakitin schreibt. In Die Toten vom Djatlov-Pass rollt er den Fall von jungen Wanderern wieder auf, die 1959 unter mysteriösen Umständen ums Leben kamen. Gleich erfahren Sie mehr. Sich einmischen, streiten, das ist überlebensnotwendig für eine offene Gesellschaft. Und vielleicht wäre Andrea Römmele nie Professorin für politische Partizipation und Kommunikation an der Hertie School of Governance in Berlin geworden, hätte sie nicht schon früh Erfahrungen im Sich-Einmischen gesammelt. Im sogenannten heißen Herbst ging sie 1983 mit mehr als 1 Million anderen auf die Straße, um gegen den NATO-Doppelbeschluss zu protestieren. Politische Auseinandersetzung, so also ihre Erfahrung, ist wichtig, um sich eine Meinung zu bilden. So jedenfalls sollte es sein. Doch allzu oft findet dieser Meinungsbildungsprozess gar nicht mehr statt. Vielmehr wird der Streit zum Wert an sich, weil er mediale Aufmerksamkeit erregt, wie an vielen Talkshows im Fernsehen zu beobachten ist. In ihrem Buch »Zur Sache« plädiert Andrea Römmele deshalb für eine neue Streitkultur in Politik und Gesellschaft. Ralf Gerstenberg hat das Buch gelesen und weiß, ob es überzeugt.
Streit, Zoff, Polemik sind das Salz in der Suppe der politischen Auseinandersetzung. Zu viel davon macht diese jedoch ungenießbar. Meinungen stehen dann unversöhnlich nebeneinander, Dispute sind nur noch dazu da, Aufmerksamkeit zu generieren. Anstelle einer inhaltlichen Auseinandersetzung tritt der pure Machtkampf. Der Kompromiss, das Arrangement oder Konsens gar haben in Zeiten des populistischen Polterns und sensationsheischenden Skandalisierens einen schlechten Stand. Dabei, so die Politikwissenschaftlerin Andrea Römmele, sei unser politisches System auf Konsens und Kompromiss angelegt.
Wir können uns das wie bei einer Partie Doppelkopf vorstellen. Jede Wahl mischt die Karten neu. Bis zur nächsten Wahl ergeben sich neue Teams in Regierung und Opposition, wobei die Regierungsparteien deutlich enger zusammenarbeiten müssen. Beim nächsten Spiel, nach der nächsten Wahl, können die Teams aber schon wieder ganz anders aussehen. Besser also, man verscherzt es sich mit niemandem zu sehr oder dauerhaft.
Ein Dilemma, in dem sich zurzeit beispielsweise die SPD befindet. Wie verkauft man Kompromisse und Konsensentscheidungen der Großen Koalition und gewinnt in der Auseinandersetzung mit einer mitregierenden CDU-CSU an Kontur? Das Gute-Kita-Gesetz, mit dem zur besseren Kinderbetreuung 4 Milliarden Euro zur Verfügung gestellt werden, ist weiß Gott kein Aufmerksamkeitsmagnet. Größere Strahlkraft besitzt hingegen der renitente Starrsinn Horst Seehofers, der allerdings mit fallenden Umfrageergebnissen von der Bevölkerung abgestraft wird. Andrea Römmele sieht in diesem mit Sensationslust gepaarten Harmoniebedürfnis ein Problem, weil dadurch der Streit als produktives Element zur Meinungsbildung nicht mehr ernst genommen wird.
Während wir also auf der einen Seite das Sensationelle des Streits durch Aufmerksamkeit belohnen, wollen wir am Ende doch ein harmonisches Miteinander, bei dem alle an einem Strang ziehen, jedenfalls solange an diesem Strang das eigene Ziel hängt. Dann erscheint uns der Streit als eine Störung, etwas, das uns aufhält und möglichst vermieden werden soll. Streiten sich die anderen, ist das Wasser auf unsere Mühlen. Deren Streit können wir ohne Abstriche genießen.
Echter Streit um Inhalte gehört seit der Aufklärung zu den Grundfesten der demokratischen Auseinandersetzung. Der mündige Bürger soll sich bilden und einbringen in den öffentlichen Diskurs. Streit, meint Andrea Römmele, sei also gewissermaßen ein Kernelement von Demokraten. Und um dieses Element wieder zu neuem Leben zu erwecken, wie sie sagt, benötigten wir eine neue Streitkultur. Es gehe darum, den Streit als Verstehensprozess zu begreifen, das politische Gegenüber nicht nur als Projektionsfläche zu betrachten, die man benutzt, um die eigene Botschaft zu senden und seine Anhängerschaft hinter sich zu versammeln, sondern darum, etwas verstehen zu wollen. Politische Streitkultur, so Römmele, beginne im Grunde schon vor dem Streit.
Nämlich, wenn wir uns eine Meinung zu einem Thema bilden. Dabei geht es mir nicht nur darum, dass diese Meinung im Idealfall auf gesicherten Fakten aus unterschiedlichen Quellen beruhen sollte, sondern insbesondere um die Haltung, die man mit ihr verbindet. Egal wie überzeugt man davon ist, dass man im Recht ist, sollte man immer einen gewissen Restzweifel beibehalten. Sich der Möglichkeit bewusst sein, dass der politische Gegner möglicherweise einen Punkt hat, über den es sich lohnt, nachzudenken.
Angesichts überhitzter Debatten auf allen Kanälen plädiert Andrea Römmele für mehr Sachlichkeit im Diskurs. Das bedeutet jedoch nicht, dass Leidenschaft und Emotionalität hintanstehen müssen. Man könne auch auf Faktenbasis emotional für etwas eintreten, ohne apodiktisches Basta-Gebaren. Debattenkultur bedeutet auch, einen Spagat auszuhalten, schreibt Römmele am Ende ihrer kleinen Streitschrift.
Das heißt, die gegnerische Meinung nicht nur wertzuschätzen, sondern gleichzeitig die harte Auseinandersetzung zu suchen. Wenn uns das gelingt, dann können wir von einer demokratischen Streitkultur sprechen.
Davon, da reicht ein Blick in die nächste Talkshow, sind wir noch meilenweit entfernt. Andrea Römmeles Buch gerät zum Schluss, wenn sie die Bürger dazu aufruft, sich einzumischen, weil sonst die Demokratie, die ein Prozess sei, aufhöre zu existieren, leider etwas zu plakativ. Wenn sie dann auch noch Heiko Maas mit seiner während der Chemnitz-Krawalle geäußerten, gratismutigen Aufforderung an alle zitiert, mal vom Sofa hochkommen und den Mund aufmachen, dann kriegt das zudem einen seltsamen Beigeschmack. Schade, denn Andrea Römmeles Schrift über die Streitkultur unserer Tage ist ansonsten angenehm unaufgeregt und gut beobachtet. Über das Ende kann man streiten.
Meint unser Rezensent Ralf Gerstenberg über das Buch der Politikwissenschaftlerin Andrea Römmele. Zur Sache. Für eine neue Streitkultur in Politik und Gesellschaft lautet der Titel, der im Aufbau Verlag erschienen ist. 140 Seiten gibt's für 16,50 Euro. Etwas mehr als 2 Monate bis zur Wahl zum Europäischen Parlament. Und eine der Fragen, die im Raum steht, ist, wie stark die Rechtspopulisten abschneiden. Also jene Parteien, die zwar zur Wahl antreten, aber die Einflüsse der EU möglichst beschränken und die der Nationalstaaten stärken wollen. Oder hat der Zerfall der EU mit dem Brexit längst begonnen und es ist nur eine Frage der Zeit, bis auch andere Staaten austreten? Auch in Deutschland, das lange Zeit als Motor der EU galt, ist mit dem Aufstieg der AfD plötzlich nicht mehr klar, ob ein Deutschland ohne die EU wirklich undenkbar ist. Auch hierzulande sehen manche die Zukunft in Nation und Nationalismus. Doch gerade in Deutschland sind das gefährliche Tendenzen, weil sie an unselige Traditionen anknüpfen, warnt eine Gruppe von Geschichtswissenschaftlern um den Jenaer Historiker Norbert Frey, die gemeinsam den Band Zur rechten Zeit, wieder die Rückkehr des Nationalismus geschrieben haben. Gelesen hat ihn unser Rezensent Matthias Bertsch. Herr Bertsch, Zur rechten Zeit, das klingt ja wie ein Wortspiel und soll es ja wohl auch sein.
Ja, genau. Zur rechten Zeit bezieht sich zum einen auf die Diagnose, dass die Rechten zunehmend Aufwind haben in Deutschland und Europa. Wobei leider über ein, wir wissen doch alle, wer die Rechten sind, AfD, Pegida, Identitäre und so weiter, darüber hinaus nicht genau geklärt wird, was genau unter rechts zu verstehen ist und wo die Unterschiede zwischen rechts und rechtsextrem liegen. Zum anderen bezieht sich Zur rechten Zeit auf die Entstehung des Buches, nämlich dass der Ullstein Verlag beim Hauptautor, dem Jenaer Historiker Norbert Frey, mehrfach angefragt hat, warum sich denn Zeithistoriker außer in Interviews und Zeitungsartikeln nicht zur aktuellen politischen Situation äußern würden. Als eine Aufforderung, sich in diesen Zeiten zu positionieren.
Und das haben Frey und seine Co-Autoren und Co-Autorinnen nun getan. Das Buch heißt ja wohl nicht umsonst im Untertitel Wieder die Rückkehr des Nationalismus. Sehen die Autoren denn das Wiederaufflammen eines Nationalismus oder gar Nationalsozialismus?
Ich würde sagen, eindeutig ja. Der Nationalsozialismus und seine Verbrechen sind letztlich immer der zentrale Bezugspunkt aller 8 Kapitel. Wobei das Interessante und durchaus widersprüchliche ist, dass Frey und Co. in der Einleitung deutlich machen, dass der Rechtspopulismus auf der einen Seite ein europäisches und darüber hinausgehendes Phänomen ist, auf der anderen Seite aber in Deutschland immer als spezifisch deutsch, das heißt in der Nachfolge des Nationalsozialismus zu sehen ist. Und diesbezüglich sehen die Autoren eben viele Kontinuitäten.
Welche sind das denn?
Viele. Die beiden grundlegenden Kontinuitäten sind ein völkisches oder ethnokulturelles Verständnis von Deutschsein und der Wunsch nach einem Schlussstrich unter die Vergangenheit bzw. die Erinnerung daran. Beides wird von den Autoren ganz eindeutig abgelehnt, was ich für problematisch halte. Ich glaube, dass es ein ethnokulturelles Element in unserem Verständnis von Deutschsein gibt. Wir brauchen nur auf die Straße gehen und überlegen, wen nehmen wir als Deutsche wahr. Und ich glaube, dann haben wir schon dieses ethnokulturelle Element, auch wenn das ausschließend und diskriminierend sein kann. Und auch der Wunsch nach einem Schlussstrich, nicht mehr an die Verbrechen im Nationalsozialismus erinnert zu werden, die ja von den meisten unserer Großeltern mitgetragen oder zumindest von ihnen nicht verhindert wurden, das ist für mich nicht per se rechts, sondern angesichts der moralischen Bürde sogar sehr verständlich. Es wird nur nicht funktionieren, weil wir eben einen schmerzhaften Teil unserer Geschichte ausklammern oder leugnen müssten und weil uns andere daran erinnern.
Unter anderem die Juden, beziehungsweise Synagogen oder jüdische Friedhöfe.
Ja, genau. Deswegen sind ja in der Bundesrepublik auch schon kurz nach ihrer Gründung jüdische Gräber geschändet worden. Und zu Weihnachten 1959 wurde in Köln eine Synagoge von Rechtsradikalen mit Hakenkreuzen beschmiert, was weltweit für großes Aufsehen sorgte. Daran erinnert zur rechten Zeit und auch daran, dass Adenauer die Nachahmungstäter, die es auch sofort gab, als Lümmel bezeichnete, denen man eine Tracht Prügel verpassen müsste. Die beiden Täter aus Köln allerdings waren Mitglieder der Deutschen Reichspartei. Und eine der Stärken des Buches liegt darin, dass es deutlich macht, dass es in der Bundesrepublik immer Parteien oder Gruppen in Parteien gegeben hat, die nicht nur einen Schlussstrich unter die Erinnerung an die Verbrechen der Nationalsozialisten ziehen wollten, sondern auch einen Großteil der Deutschen von Mitschuld daran freisprechen wollten und wieder zu nationaler Größe führen wollten. Und erst ganz langsam und teilweise gegen heftigen Widerstand hat sich, nicht zuletzt durch die Arbeit von Emigranten, die im Dritten Reich vertrieben worden waren, die Einsicht durchgesetzt, wie viele Menschen dieses System, das ja nicht nur aus Hitler und einer kleinen Clique Unterstützer bestand, auf dem Gewissen hatte. Und mit dieser Einsicht verbunden war dann auch eine größere Tendenz zur liberalen Demokratie.
Wie war das im anderen deutschen Staat, in der DDR?
Anders. Obwohl die DDR in manchen Bereichen anfangs hart gegen ehemalige Nazis vorgegangen ist, hat sie als antifaschistischer Staat, wohlgemerkt nicht antinationalsozialistisch, denn der Name des Sozialismus durfte ja nicht befleckt werden, einen ganz anderen Weg eingeschlagen. Gerade weil in der DDR Antifaschismus und Völkerfreundschaft Teil der Parteidoktrin waren und die Partei einen eben ständig bevormundet hat, sind Abweichungen von dieser Doktrin umso häufiger gewesen. Und das hat es den Kontinuitätslinien Schlussstrich und ethnokulturelle Homogenität umso leichter gemacht, fortzubestehen. Dazu kommt, dass es in der DDR keine Gastarbeiter wie in der Bundesrepublik gab, die bei allen Vorbehalten doch irgendwann als zur Gesellschaft dazugehörend wahrgenommen wurden, sondern nur Vertragsarbeiter, die außerhalb der Betriebe kaum Kontakt zum Rest der Bevölkerung hatten. In diesem Sinne ist die DDR eben auch deutscher geblieben als die Bundesrepublik.
Was ja die Wahlerfolge der AfD und das Erstarken des Rechtspopulismus in Ostdeutschland erklären soll.
Ja, grob gesprochen kann man sagen, dass die Rechtsextremen aus dem Westen, die gut organisiert waren, nach der Wende im Osten einen Nährboden für nationalistisches Denken und vor allem auch rechtsterroristisches Handeln gefunden haben. Die ersten Kontakte dazu gab es längst vor der Wende. Schon Ende der 80er Jahre haben als Rowdies verharmloste Rechtsextreme in der DDR Jagd auf linke Jugendliche oder Ausländer gemacht. Nach dem Fall der Mauer kam es dann zu dem, was im Buch Vereinigungsrassismus genannt wird. Die feigen Morde des NSU, den brutalen Mord an dem Mosambikaner Amadeo Antonio 1990 in Eberswalde oder die Ausschreitungen in Rostock-Lichtenhagen. Übrigens nur einer von weit über 1000 Anschlägen auf Flüchtlings- und Ausländerwohnheime allein im zweiten Halbjahr 1992. Oft standen damals ja ganz normale Bürger dabei und haben geklatscht. Deswegen spricht die Autorin des Kapitels, Franka Maubach, auch von Pogromen. Allerdings tut sie das dezidiert, um eine Analogie zur Reichspogromnacht von 1938 zu ziehen. Und das finde ich fatal. Denn die Reichspogromnacht war bei allen antisemitischen Ressentiments, die dabei ausgelebt wurden, eben kein spontaner Ausbruch des Volkszorns, sondern sie war von oben inszeniert. Und dahinter deutet sich für mich noch etwas grundsätzlich Fragwürdiges in dem Buch an. Das ständige Herstellen von Bezügen zum Nationalsozialismus. Es beginnt schon mit dem Titel der Einführung, weil wir das fast alles schon mal hatten. Modern gesprochen würde man sagen, da werden ganz bewusst gewisse Frames aktiviert, die ein und es endet in Auschwitz ergänzen. Ich finde das falsch, weil ich bei aller Gefahr des Nationalismus keine Planungen für einen Angriffskrieg oder einen Völkermord sehe. Und ich finde es anmaßend, weil ich glaube, dass es vor allem dazu dienen soll, die eigene Argumentation oder Position moralisch unangreifbar zu machen, weil ich habe ja aus Auschwitz die richtigen Lehren gezogen.
Das klingt jetzt sehr kritisch. Wie ist Ihr Fazit?
Ich bin in der Tat zwiegespalten. Einerseits rekonstruiert das Buch Kontinuitätslinien im Rechten Taten und Diskursen. Über die haben wir jetzt gar nicht gesprochen, also die Vorläufer von Alexander Gauland, Björn Höcke oder Götz Kubitschek, und weist in diesem Kontext auf Gefahren hin. Andererseits ist das Buch aus meiner Sicht sehr nach einem Freund-Feind-Schema geschrieben. Der Feind steht rechts. Das mag für die Selbstverortung gut sein und auch Menschen mobilisieren, gegen rechts auf die Straße zu gehen, aber für mich ist es letztlich ein Feindbild. Und ich halte es für wichtiger zu fragen, warum so viele Menschen diese Gegenentwürfe zur rechten Volksgemeinschaft nicht oder nicht mehr so attraktiv finden, also die liberale Demokratie und die Migrationsgesellschaft oder das Einwanderungsland Deutschland.
Matthias Bertsch über das Buch von Norbert Frey, Franka Maubach, Christina Morina und Mike Tendler. Zur rechten Zeit. Wieder die Rückkehr des Nationalismus. Es ist bei Ullstein verlegt, zählt 256 Seiten und kostet 20 Euro. Sie hören Andruck, das Magazin für politische Literatur. Im Buch Zur rechten Zeit, das wir Ihnen gerade vorgestellt haben, sind Wissenschaftler der Frage nachgegangen, warum Rechtspopulismus und Fremdenfeindlichkeit in Deutschland wieder Konjunktur haben. Wie es sich aber genau anfühlt, tagtäglich als Bedrohung wahrgenommen zu werden, dokumentiert der Sammelband Eure Heimat ist unser Albtraum, den die Journalistinnen Fatma Aydemir und Hengameh Yagubi Farah herausgegeben haben. Beide haben den viel zitierten Migrationshintergrund und werden im Alltag immer wieder als Fremde gedeutet, obwohl sie in Karlsruhe und Kiel geboren wurden. In sehr persönlichen Essays wollen Sie und Ihre Mitautoren Deutschland den Spiegel vorhalten und gehen der Frage nach, wie es sein kann, dass ein Land wie Deutschland, das sich als vorbildliche Demokratie begreift, einen Teil der dort lebenden Menschen als anders markiert, kaum schützt oder wertschätzt. Rita Fock hat das Buch gelesen.
Mit analytischer Schärfe, Humor, Lust an der Provokation, aber auch genauer Selbstreflexion berichten die sehr unterschiedlichen Autorinnen und Autoren aus dem Alltag in ihrer deutschen Heimat. Sie alle werden als Migranten oder als Menschen mit Migrationshintergrund wahrgenommen und damit von vielen als Fremde gedeutet. Die einzelnen Texte tragen kurze thematische Titel. Arbeit, Blicke, Essen, Sex und Sprache sind dabei. Und in allen diesen Bereichen schildern die Verfasser Erfahrungen von Diskriminierung, Ausgrenzung und Rassismus. Auf diesem Begriff besteht nicht nur der Spiegeljournalist Enrico Ippolito.
Ich bin es einfach so leid. Deutschland ist ein rassistisches Land. Wie könnte es das auch nicht sein? Aber Rassismus darf ich nicht sagen, weil es zu Unbehagen führt. Was interessiert mich euer Unbehagen?
Auch die afrobritische Schriftstellerin und Bachmann-Preisträgerin Sharon Dodua Otu, die seit vielen Jahren mit ihrer Familie in Berlin lebt, thematisiert Diskriminierung, etwa von ihrem jugendlichen Sohn.
Ärztinnen sind kurz angebunden und unhöflich. Busfahrer möchten die Monatskarte und die Trägerkarte kontrollieren. Servicemitarbeitende reden auf einmal extrem langsam. Und ständig auf der Straße nach Drogen gefragt zu werden, macht irgendwann einfach keinen Spaß mehr.
Im Aufsatz Blicke beschreibt die deutsch-iranische Journalistin Hengameh Yagobi-Farah die Erfahrung, in der Öffentlichkeit misstrauisch betrachtet zu werden.
Natürlich sehen nicht alle weißen Deutschen aus wie das Kind auf der Rotbäckchen-Saftflasche. Doch sobald jemand dunkle Haare hat, die mehr als einen Kammstrich dick sind, die Nase nicht nur ein kleiner runder Knopf ist und die Hautfarbe um eine Nuance von Mayo abweicht, findet ein Prozess statt, der sich Othering im Allgemeinen und Rassifizierung im Konkreten nennt. Blicke scannen dich ab und du merkst, the Kanak is present.
Yagobi Farahs Mitherausgeberin, die Journalistin Fatma Aydemir, beschreibt Diskriminierung im Bildungssystem und im Arbeitsleben.
Es ist schön, dass es immer mehr von uns gibt, die es durch das rassistische Schulsystem schaffen und das Privileg genießen, eine Uni schon mal von innen gesehen zu haben. Trotzdem gehen die begehrten Posten am Ende meistens an unsere weißen Kommilitoninnen und Kommilitonen. Jene von uns wiederum, die es dennoch irgendwie in einen weltoffenen, wenn auch weiß-dominierten Betrieb geschafft haben, erleben leider zu oft den Effekt des Tokenism. Natürlich sind wir divers. Wir haben doch Fatma.
Wenn jemand in dieser Weise als Token, als Symbol herhalten müsse, dann gehe es darum, Chancengleichheit nur zu simulieren und damit über weiterhin bestehende Machtstrukturen hinwegzutäuschen, schreibt Aydemir. Ihr German Dream sei dieser.
Ganz einfach. Ich will den Deutschen ihre Arbeit wegnehmen. Ich will nicht die Jobs, die für mich vorgesehen sind, sondern die, die sie für sich reservieren wollen.
Die politische Renaissance des Heimatbegriffs, kombiniert mit einer neuen Rhetorik der Härte in der Debatte über Flüchtlinge, wirkt auf mehrere der Autoren zutiefst ausgrenzend und bedrohlich. Vertrauen in Staat und Gesellschaft sei für viele hier lebende Menschen schlicht unmöglich, betont der Schriftsteller und Journalist Deniz Utlu. Er verweist unter anderem auf den Umgang der deutschen Behörden mit dem lange Zeit in Guantanamo inhaftierten Murat Kurnaz und auf die fehlende Aufklärung der Mordserie der rechtsextremen Terrorzelle NSU. Der Lyriker und Essayist Max Czollek sieht das ähnlich.
In den letzten Jahrzehnten hat sich Deutschland wiederholt als ein Staat präsentiert, der die Opfer rechter Gewalt nicht geschützt hat und nicht schützen wird. Seine gewählten Politikerinnen und Politiker bringen viel mehr Verständnis für die Wählerinnen und Wähler einer Partei auf, die Homogenität und kulturelle Dominanz predigt und sich auch von rassistischen Gewalttaten nicht so recht zu distanzieren vermag. All das hat zu einem massiven Vertrauensverlust in der migrantischen und postmigrantischen Bevölkerung geführt.
Czollek führt hier auch aus historischer Perspektive weiter aus, was er im vergangenen Jahr in seinem Buch »Desintegriert euch« entwickelt hat. Die stets wiederholte Forderung nach Integration ist für ihn Zeichen eines Macht- und Dominanzanspruchs, den er grundsätzlich ablehnt. Eine bewusste und durchaus stolze Abgrenzung von der Mehrheitsgesellschaft propagiert der Sammelband schon im Titel, wenn er von »eurer Heimat« spricht, die »unser Albtraum« ist. Die immer wieder erfahrene Ausgrenzung wird emanzipatorisch gewendet. In dieser Hinsicht sind die Aufsätze vergleichbar mit dem Manifest der britischen Journalistin Rennie Edo Lodge unter dem Titel »Warum ich nicht länger mit Weißen über Hautfarbe spreche«. Auch dies war ein Buch, das trotz seines abgrenzenden Titels einen neuen Dialog eröffnet hat. Auch die Texte in diesem Band bleiben nicht bei der Abgrenzung stehen. Kenntnisreich und analytisch vertiefen die überwiegend jungen Autorinnen und Autoren die leider hochaktuelle Debatte darum, wer zur deutschen Gesellschaft dazugehört. Es ist eine Auseinandersetzung, die in der Luft liegt und die in sozialen Medien kürzlich unter dem Schlagwort »von hier« geführt wurde. Dabei ging es nur scheinbar um eine Kleinigkeit, immer wieder mit Nachdruck gefragt zu werden, wo man denn herkomme. Vor dem Hintergrund des nationalistischen Backlashs in Politik und Gesellschaft, den auch dieses Buch beschreibt, ist es eben keine Kleinigkeit, wenn die eigene Zugehörigkeit immer wieder in Frage gestellt wird. Das Buch erreicht dreierlei. Menschen, die selbst von Ausgrenzung betroffen sind, erfahren, dass es anderen ähnlich geht, auch erfolgreichen Kulturschaffenden. Sie erhalten mit diesem Buch nicht nur eine, sondern 14 verschiedene Stimmen. Leser ohne eigene Diskriminierungserfahrung lernen durch die Lektüre aus erster Hand, wie verbreitet und wie tiefgreifend solche Erfahrungen sind. Und sie können daraus Lehren ziehen, ihre Wahrnehmung und ihre Privilegien hinterfragen und ihr Handeln ändern. Horizonterweiternd für alle ist die kritische Auseinandersetzung mit den gerade zurzeit wieder allgegenwärtigen Konzepten von Heimat und Integration, die eben keineswegs alternativlos sind. Ein kluges und deutliches Buch zur rechten Zeit.
Meint Rita Fock über das Buch »Eure Heimat ist unser Albtraum«, das die beiden Journalistinnen Fatma Aydemir und Hengame Yagubi Farah herausgegeben haben. Es ist bei Ullstein verlegt, 208 Seiten kosten 20 Euro. Während viele Kanzlerberater im Hintergrund wirken, brachten es manche zu regelrechtem Ruhm. Einer von ihnen ist Horst Teltschik. Er war zwischen 1972 und 90 der wichtigste außenpolitische Berater Helmut Kohls und nahm als Leiter der außenpolitischen Abteilung im Kanzleramt an den Verhandlungen zur deutschen Einheit teil. Von 1999 bis 2008 führte Teltschik dann die Münchner Sicherheitskonferenz. Heute mit 78 Jahren treibt ihn die deutsche Außenpolitik immer noch um. Viele der ihm persönlich bekannten Akteure von damals und heute fließen ein in sein Buch »Russisches Roulette«, das am kommenden Donnerstag pünktlich zur Leipziger Buchmesse erscheint. Nach seiner Überzeugung zieht der Westen im Verhältnis zu Russland derzeit die falschen Lehren aus den Erfahrungen des Kalten Krieges, weil er zu wenig das russische Sicherheitsdenken berücksichtigt, das seit jeher die zentrale Kategorie in der Außenpolitik des Kreml gewesen sei. Die Annexion der Krim zum Beispiel, die heute vor 5 Jahren mit einer nicht anerkannten Volksabstimmung besiegelt wurde, will er aber weder verharmlosen noch entschuldigen. Ob seine Argumentation im Ganzen aufgeht, weiß unser Rezensent Winfried Dolderer, der Teltschiks Buch schon vorab gelesen hat.
Vom Kalten Krieg zum Kalten Frieden lautet der Untertitel dieses Buches, mit dem der Autor Horst Teltschik ein Wort des einstigen russischen Präsidenten Boris Jelzin aufgreift. Bereits im Dezember 1994 hatte dieser vor internationalem Publikum die Befürchtung geäußert, sein Land solle aus einer neuen Sicherheitsordnung in Europa ausgeschlossen werden. Der Kontinent habe das Erbe des Kalten Krieges noch nicht abgeschüttelt und laufe schon Gefahr, in einen kalten Frieden zurückzufallen. Damals waren es der Krieg in Bosnien und westliche Debatten über eine NATO-Osterweiterung, die russischen Unmut erregten. Heute, ein Vierteljahrhundert später, kann kein Zweifel mehr sein, dass sich Jelzins Prophezeiung fast im Übermaß erfüllt hat. Die Kündigung des INF-Vertrages von 1987 über die Abrüstung atomarer Mittelstreckenwaffen, eines Prunkstücks damaliger Entspannungspolitik, ist nur die jüngste Episode in einer mittlerweile langen Konfliktgeschichte.
In Russland sehen viele den Westen als rücksichtslosen Konkurrenten, der das eigene Land gedemütigt hat. Aber umgekehrt steht auch bei uns das Feindbild Russland wieder in voller Blüte. Positive Nachrichten aus Moskau sucht man derzeit vergebens. Stattdessen herrscht geradezu eine Obsession mit Putin, der auch in der deutschen Berichterstattung zunehmend zu einer Art omnipotentem Bösewicht wird.
Wie konnte es 3 Jahrzehnte nach der Beilegung des Ost-West-Konflikts so weit kommen und was ist zu tun? Es gibt hierzulande eine Denkschule, die vor lauter Russland-Verständnis am Regime Wladimir Putin so gut wie nichts auszusetzen findet, an der Politik des Westens dafür umso mehr. Dass Teltschiks Buch zu dieser Lesart einen markanten Kontrast abgibt, dafür bürgt die Person des Verfassers, der selber zu den Architekten einstiger westlicher Sicherheitspolitik zählt. Teltschik war außenpolitischer Berater Helmut Kohls und leitete später die Münchner Sicherheitskonferenz. Er kennt persönlich die Akteure seiner Erzählung, war an vielen Entscheidungen beteiligt. Nach seiner Überzeugung zieht der Westen im Verhältnis zu Russland derzeit die falschen Lehren aus den Erfahrungen des Kalten Krieges.
Man sollte Russlands Aggression der letzten Jahre weder gutheißen noch verteidigen. Doch die gegenwärtige Konfrontationspolitik der NATO müsste dringend durch Kompromissbereitschaft und Verhandlungsangebote ergänzt werden.
Auf 2 Hauptfaktoren führt Teltschik den Erfolg der Entspannungspolitik vor 3 Jahrzehnten zurück. Er nennt zum einen das persönliche Vertrauensverhältnis der beteiligten Akteure, wie es etwa zwischen Kohl und Michail Gorbatschow bestand, zum anderen die Doppelstrategie der NATO, eigene militärische Stärke mit Signalen glaubhafter Dialogbereitschaft zu kombinieren. Beides vermisst er heute. Teltschik würdigt namentlich den damaligen US-Präsidenten Ronald Reagan, der in einer Mischung aus Härte und Geschmeidigkeit gemeinsam mit Gorbatschow die umfassendste Abrüstungsvereinbarung der Geschichte auf den Weg gebracht habe.
Ronald Reagans Politik wird jedenfalls zu Unrecht als Beleg dafür angesehen, dass nur eine Politik unnachgiebiger Stärke gegenüber Russland zum Erfolg führen kann.
Derzeit sieht Teltschik beide Seiten, Russland wie den Westen, in verzerrten Wahrnehmungen befangen. Er widerspricht sowohl der These, der Kreml sei seiner imperialen Ambitionen wegen an friedlicher Zusammenarbeit von vornherein nicht interessiert gewesen, als auch der gegenläufigen Version, der zufolge Russland das wehrlose Opfer einer skrupellosen westlichen Expansionsstrategie war. Eine Legende nennt er die Behauptung, der Westen habe mit der NATO-Osterweiterung ein 1990 gegebenes Versprechen gebrochen. Falsch sei der Vorwurf an die USA, sie hätten vom einstigen sowjetischen Machtbereich von vornherein möglichst viel in die eigene Einflusssphäre holen wollen. Eine Legende sei freilich auch, dass Russlands Widerstand gegen die NATO-Osterweiterung anders als durch die Sorge um die eigene Sicherheit motiviert gewesen sei. Die Frage nach den Motiven russischer Politik ist für Teltschik generell die entscheidende.
Es wäre zu einfach, in Putin einen Aggressor zu sehen, der von vornherein nur danach trachtete, das verlorene russische Imperium zurückzugewinnen. Wäre das so, könnte man alle Versuche einer Entspannung heute zu Recht als aussichtsloses Appeasement bezeichnen.
Teltschik legt mit Verweis auf die Erfahrungen der Nachkriegsgeschichte eine andere Schlussfolgerung nahe. Sicherheitsdenken sei seit jeher die zentrale Kategorie in der Außenpolitik des Kreml gewesen, das gelte ebenso für das heutige Russland.
Es agiert aggressiv, nicht weil es seinen Einfluss ausdehnen will, sondern weil es einen weiteren Einflussverlust vermeiden möchte.
So möchte Teltschik ausdrücklich auch die Interventionen in Georgien und der Ukraine verstanden wissen, die er beide gleichwohl scharf kritisiert. Im Konflikt um Südossetien 2008 habe zwar die georgische Seite den ersten Schuss abgegeben, Russland jedoch militärisch überreagiert. Die Annexion der Krim und den Krieg in der Ostukraine nennt Teltschik einen schwerwiegenden Bruch der europäischen Friedensordnung, der weder zu verharmlosen noch zu entschuldigen sei. Der Westen habe freilich verkannt, in welchem Maße Russland die eigenen Sicherheitsinteressen durch den Drang der Ukraine in Richtung NATO gefährdet gesehen habe. Die Wirkung westlicher Sanktionen beurteilt Teltschik skeptisch. Er plädiert stattdessen für Kompromissangebote. Brücken bauen lautet der Appell, mit dem sich der Ausblick in die Zukunft im Wesentlichen erschöpft. Die Stärke des Buches ist die differenzierte und aus westlicher Sicht selbstkritische Analyse der Vergangenheit. Hier gelingt dem Autor ein quellen- und erfahrungsgesättigter, lesenswerter Beitrag zur Zeitgeschichte.
Winfried Dolderer war das über das Buch von Horst Teltschik. Russisches Roulette – Vom Kalten Krieg zum Kalten Frieden. Es wird bei CH Beck verlegt, zählt 233 Seiten und gibt's ab Donnerstag für 16,95 Euro beim Buchhändler Ihres Vertrauens. Ohne den Kalten Krieg wäre wohl das Buch, das wir Ihnen jetzt vorstellen wollen, nie geschrieben worden. Denn es erzählt eine Geschichte, die hierzulande nahezu unbekannt ist und sich im Februar 1959 ereignete. Damals brach in der Sowjetunion eine neunköpfige Gruppe zu einer Skiwanderung in die Wälder und Berge des nördlichen Ural auf. Eine äußerst schwierige Tour, die 2 Wochen dauern sollte und bei der die Gruppe 350 Kilometer zurücklegen wollte. Doch sie kehrte nie mehr zurück. In einer monatelangen Suchaktion wurden die Wanderer nach und nach tot aufgefunden. Seitdem hat es viele Theorien zu den mysteriösen Umständen ihres Todes gegeben. Alexei Rakitin, der unter Pseudonym schreibt, hat den Fall mit großer Sorgfalt rekonstruiert und beleuchtet in seinem Buch »Die Toten vom Djatlov-Pass« noch einmal die vielen unklaren Fakten, die bis heute vorliegen. Isabel Fanrich-Lautenschläger hat sein Buch gelesen.
2 Daten rahmen die erschütternde Episode. Am 1. Februar 1959 kamen 9 Wanderer im Alter zwischen 21 und 38 Jahren am Hang des Cholatsjachl unter ungeklärten Umständen zu Tode. 5 Monate später, am 6. Juli, wurden 3 Männer ihrer hohen Posten enthoben. Sie benennt der Autor am Ende des fast 700 Seiten starken, spannenden Wälzers als mögliche Verantwortliche.
Diese Geschichte heizt die Fantasie seit Jahrzehnten an. Über sie wurden Bücher geschrieben, Filme gedreht, ihr sind tausende Beiträge in Internetforen und Blogs gewidmet. Doch die Ereignisse am Abend des 1. Februar 1959 am Hang des Bergs Cholatsjachl im nördlichen Ural entzogen sich der wahrheitsgetreuen Wiedergabe und so wird es wohl bleiben.
Es ist eine brisante Spurensuche, die der Autor unter dem Pseudonym Alexei Rakitin unternimmt. Die Ermittlungsakten zu den Todesfällen waren bislang streng geheim. Unter welchen Umständen er Einblick nimmt, bleibt leider offen. Wie der Staatsanwalt in einem Hollywood-Drama zeichnet Rakitin anhand von Dokumenten und Fotos, Tagebüchern und Zeitzeugenaussagen die Wanderung, die Suche nach den Vermissten und die sich anschließenden Ermittlungen nach. Er gibt den allwissenden Erzähler, deutet an, behält Informationen für sich, verspricht spätere Aufklärung. Etwa wenn er die Teilnehmer der Wandergruppe beschreibt. Nicht alle waren Studenten und Angestellte am Polytechnischen Institut des Urals im damaligen Sverdlovsk. Ein Umstand, den er als verdächtig bezeichnet.
Georgi Alexejewitsch Krivonischtschenka, geboren 1935, Absolvent des UPI, arbeitete 1959 als Bauleiter beim Kombinat Nummer 817 in Tscheljabinsk 40. Einer geschlossenen Anlage im Gebiet Tscheljabinsk, wo waffenfähiges Plutonium hergestellt wurde. Am 29. September 1957 geschah dort eine der weltweit schlimmsten technischen Katastrophen. Sie wurde erst nach der Perestroika öffentlich bekannt. Georgi war Zeuge der Katastrophe und an den Aufräumarbeiten beteiligt. Wir merken uns diesen Umstand.
Als die erfahrenen Wanderer nicht zurückkehrten, wurden Suchtrupps losgeschickt. Diese entdeckten Ende Februar das aufgeschlitzte Zelt am Hang des Cholatsjachl und noch am selben Tag die ersten 4 Leichen im Schnee. Die 5. wurde Anfang März gefunden, die restlichen 4 erst im Mai in der Schlucht. Dass dieses Ereignis so viele Fragen aufwirft, liegt daran, dass die Toten nur teilweise bekleidet und auf merkwürdige Weise verletzt waren. Das hat zu den unterschiedlichsten Theorien geführt, die Alexei Rakitin in einem Verrücktheitsranking vorstellt, angefangen von einer Lawine über paranormale Phänomene wie Außerirdische bis hin zu kriminellen Handlungen des sowjetischen Militärs oder dem Absturz eines amerikanischen Spionageballons.
Es bleibt festzustellen, dass alle bisher vorgebrachten Erklärungen für die Vorfälle am Djatlov-Pass im Februar 1959 weit hergeholt, widersprüchlich und wenig überzeugend wirken.
Die Stärke des Buchs liegt darin, dass Rakitin gründliche Analyse mit Informationen zur damaligen poststalinistischen Gesellschaft, zum Wettrüsten der Supermächte in den 50er Jahren und zur wechselseitigen Spionage verbindet. Dass dies wiederholt zu ausführlich und technisch zu detailliert gerät, kompensiert der Autor durch überraschende Wendungen. Etwa der, dass der damalige Ermittler ein radiologisches Gutachten anfertigen ließ, in dem von radioaktiv verstrahlten Kleidungsstücken die Rede war. Es verschwand in der Schublade. Rakitin folgt den Lebensläufen insbesondere von 3 Wanderern, denen er mit stichhaltigen Argumenten eine Mitarbeit beim KGB attestiert. Anhand unzähliger Details entwickelt er seine These, dass die drei während der Wanderung die verstrahlte Kleidung an US-amerikanische Agenten übergeben sollten, eine sogenannte kontrollierte Lieferung der Russen, um die Amerikaner über den Stand der sowjetischen Atomtechnik zu täuschen. Das Manöver habe offenbar nicht funktioniert.
Die Agenten durchschauten das Spiel der sowjetischen Spionageabwehr. Da die Operation zum Erhalt von Kleidungsstücken mit Isotopenstaub unter der Kontrolle des KGB ablief, verlor sie in ihren Augen jeglichen Sinn. Nach Diskussion ihrer Lage beschlossen die ausländischen Agenten, die ganze Gruppe zu liquidieren.
Die Todesumstände erklärt Rakitin so: Die Wanderer mit Hilfe von Waffen zu töten wäre zu auffällig gewesen. Ohne Schuhe und warme Kleidung wurden sie in den Schnee hinausgejagt, damit sie dort erfroren. Noch einmal nimmt das Buch eine unerwartete Wendung. Rakitin schildert, wie die Wanderer zu Tode kamen, als sie sich weiter vom Zelt entfernt hatten. Anhand der gerichtsmedizinischen Gutachten zeichnet er nach, dass die gegnerischen Agenten nun doch zu einer gewalttätigen Lösung gegriffen hätten.
Bevor die letzten vier Leichen in der Schlucht gefunden wurden, hatte eine nicht kriminelle Ursache für den Tod der Wanderer noch im Rahmen des Möglichen gelegen. Doch nachdem die Leichen von Dubinina, Solotaryov, Kolevatov und Thibaut Brignol entdeckt und gerichtsmedizinisch untersucht worden waren, änderte sich das. Zumindest die Personen, die die Operation kontrollierte Lieferung vorbereitet hatten, wussten nun genau, was am 1. Februar 1959 am Cholatsiachl passiert war.
Am 6. Juli, berichtet Rakitin weiter, enthob der KGB drei seiner fünf stellvertretenden Vorsitzenden ihres Amtes. Vermutlich seien sie verantwortlich gewesen für die Toten am Djatlov-Pass, wie dieser später nach dem Leiter der Wandergruppe benannt wurde. Danach wurde die Akte geschlossen.
Isabel Fanrich Lautenschläger las für Andruck das Buch von Alexei Rakitin, Die Toten vom Djatlov-Pass. Eines der letzten Geheimnisse des Kalten Krieges. Es ist bei BTB verlegt, 672 Seiten kosten 15 Euro. Und das war Andruck, Ihr Magazin für politische Literatur am Montagabend. Die einzelnen Beiträge und die komplette Sendung können Sie noch einmal nachlesen und nachhören unter deutschlandfunk.de oder über unsere kostenlose Audiothek-App. In der nächsten Woche blicken wir noch einmal auf Neuerscheinungen von der Leipziger Buchmesse und stellen Ihnen das Buch von Sophie Passmann vor. Alte weiße Männer heißt es und dafür hat sie ziemlich eindrückliche Exemplare dieser Kategorie getroffen. Ich bin Melanie Longerich, sage Tschüss und vielen Dank fürs Zuhören. Thank you.